Guten Abend, meine Damen und Herren. Zunächst einmal danke ich Ihnen, dass Sie hergeschwommen sind am heutigen Abend. Es ist hier drin trocken und ich hoffe auch gemütlich und es sitzt sich ganz gut. Und insofern ist es etwas angenehmer als draußen. Das Brauchtum gegenwärtig befindet sich in einer schwierigen Situation. Ich werde versuchen, Ihnen nachher auch zu erklären, warum das im Eigentlichen so ist. Steigen wir direkt in das Thema ein. In George Orwells dystopischem Roman 1948 entwickelt der Staat eine Kunstsprache, den Neusprech, Zitat, um die Vielfalt der Gedanken zu verringern. Gutdenk ist das richtige Denken, das diejenigen definieren, bei denen die Deutungshoheit liegt. Orwells Ängste waren nahe an der Realität. In den späten 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts entstand an nordamerikanischen Universitäten eine Bewegung, die in der Sprache die Diskriminierung von Minderheiten und Frauen beseitigen wollte. Political Correctness legte fest, was man nicht sagen und was man nicht tun durfte. Politically correct, und das war einmal ursprünglich ironisch gemeint, sollte ein Sprachkodex entwickelt werden, der Begriffe wie Nigger eliminierte, in denen der Kolonialismus, die Sklavenhaltung und die Ungleichbehandlung zusammen abgespeichert sind. Seit dem Ende der 80er Jahre schwappte die Bewegung nach Europa über und wurde zum Standard linker Denker. Diese Denkrichtung rief schnell Kritiker und Gegner hervor. Diese warfen dem politisch Korrekten vor, mit Methoden einer Sprachpolizei Meinungsterror zu betreiben. Man wird das ja noch sagen dürfen, wurde zum Schlachtruf der Gegner. Political Correctness wurde zum Kampfbegriff. Gegner der PC Personal Computer, die PC Political Correctness, also Gegner der Political Correctness, waren nicht nur die, die hinter der PC-Weltverschwörung und Wahrheitsbekämpfung vermuteten. Die negative Seite der Political Correctness beschrieb auch Steven Pinker, Psychologieprofessor an der Harvard-Universität. Die Euphemismus-Tretmühle hat er das Ganze genannt. Pinker fragte, ob Ungleichheiten in der Gesellschaft wirklich durch den Austausch von Begriffen beseitigt würden. Ersatzbegriffe würden alleine nichts ändern. Im Gegenteil, sie würden mit allem Negativen aufgeladen, die den bisher verwendeten Begriffen anhafteten. Am Beispiel: Wird ein dicker Mensch plötzlich attraktiv, weil man ihn nicht fett, sondern politisch korrekt vollschlank nennt? Oder führt der Begriffswechsel nicht einfach nur dazu, dass die bisher klar ausgedrückte Boshaftigkeit nun hinter einem netten Wort verborgen wird? Ich habe mich als Beispiel extra gewählt, damit das etwas einsichtiger wird. Oder führt der Begriffswechsel nicht einfach nur dazu, dass die Boshaftigkeit verborgen wird? Aus schwer erziehbaren Kindern werden verhaltensauffällige Kinder, die schließlich umbenannt werden, in verhaltensoriginelle Kinder. Aus einem zunächst eindeutig negativ klassifizierten Verhalten wird ein richtungslos auffälliges, das dann als verhaltensoriginell positiv konnotiert wird. Ob die in den Medien immer wieder angeführten grotesken Neubildungen wie vertikal herausgefordert als Ersatz für kleinwüchsig oder chemisch unpässlich für betrunken, ob die real benutzt werden, ist gleichgültig. Diese Absurditäten beschreiben ein wiederzuerkennendes Phänomen. Auch Pinkers Sicht blieb nicht unwidersprochen. Die Sprachwissenschaftlerin Ulrike Kramer von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften stellte fest, Sprachwandel ist immer in gesellschaftlichen Wandel eingebettet. In unserem Kulturkreis gibt es keine Sklaven mehr. Vielleicht doch, wer weiß. Wer Afroamerikaner noch als Neger oder gar Nigger benennt, kann dies nur abwertend meinen. Selbst wenn ein Politiker wie der CSU-Innenminister Joachim Herrmann bei Hart aber fair am 31.08.2015 Roberto Blanco einen wunderbaren Neger nennt und darin keine Beleidigung sieht, gilt, der Begriff ist unhöflich und für den Betroffenen wäre es ein Schritt in die richtige Richtung, nicht mit diesen Worten diskriminiert zu werden. Nicht jeder alte Kinderreim sagt die Wahrheit. Wenn es im Englischen heißt, Sticks and stones may hurt my bones, but words can never harm me, Stöcke und Steine können meine Knochen verletzen, aber Worte können mir niemals wehtun. Wir wissen alle, wie weh Schmähungen, Beleidigungen und böse Worte tun können. Unter uns hier wird es niemanden geben, der solche Erfahrungen in seinem Leben noch nicht gemacht hätte. Die PC, also die Political Correctness, dieses System aus Tabus und Redeverboten, funktioniert prima. Schon in den 70er Jahren hat die als Pythia vom Bodensee bezeichnete Demoskopin Elisabeth Nolle-Neumann in ihrer Theorie der Schweigespirale gezeigt, dass die Angst vor der sozialen Isolation die Menschen in die Mitte von Gruppen und Gesellschaft zwingt. Niemand will Außenseiter sein oder ausgegrenzt werden. Als soziale Wesen auf die Gemeinschaft hin angelegt, beobachten wir ständig unsere Umgebung. Wir checken pausenlos, wie man sich gibt, was man trägt, und wir suchen nach der vorherrschenden Meinung und passen uns ihr oft an. Was richtig ist und gilt, erfahren wir von der eigenen Familie, von Freunden, Bekannten, Kollegen und natürlich aus den Medien. Und ob etwas richtig oder falsch ist, ist uns meist weniger wichtig als die Antwort auf die Frage, ob es von Meinungsmachern als moralisch gut oder schlecht bewertet wird. Schon die amerikanischen Studenten hatten im vergangenen Jahrhundert Widerstand gegen die verbreitete angelsächsische männliche Mainstream-Kultur geleistet. Die Gleichberechtigung der Frau in der Gesellschaft sollte sich auch in der Sprache zeigen. Wenn es kein Männlein als Anredeform gibt, warum sollte Fräulein richtig sein? Diskriminierung zeigt sich aber nicht nur in dem, was und wie es gesagt wird, sondern auch durch das, was nicht gesagt wird. Weil in Deutschland der Plural männlich gebildet wird, ergeben 99 Studenten und eine Studentin 100 Studenten. Eine gendersensible Sprache zu sprechen, stößt an Grenzen. Das Binnen-I, also Student-Innen, das sich in der Schriftsprache eingebürgert hat, wird beim Lesen nur in der weiblichen Form wahrgenommen. Aus 99 Studenten und einer Studentin werden dann 100 Studentinnen. Auch diejenigen, die diskreditierende Bezeichnungen für Völker ausmerzen wollen, finden ihre Grenzen. Wer Zigeuner durch Sinti und Roma ersetzt, was nicht unproblematisch ist, weil es Zigeuner gibt, die weder Sinti noch Roma sind, scheitert schnell am bekannten Zigeunerschnitzel, das als Sinti- und Roma-Schnitzel nur zur Lachernummer wird. Klar, dass man die Akteure der PC etikettiert hat. Gutmenschen werden sie genannt. Der Wiener Philosoph Konrad Paul Liesmann hat den Gutmenschen beschrieben. Zitat: Der gute Mensch ist gut, weil alle anderen böse sind. Er weiß nicht, wofür er sein soll, aber er weiß, wogegen er sein soll. Zitat Ende. Diese Beschreibung kennzeichnet die neue Qualität der PC. Ging es bisher darum, dass Pippi Langstrumpf ihren Vater nicht mehr Negerkönig nennen darf, sondern vom Südseekönig sprechen muss, die 10 kleinen Negerlein von Agatha Christie nicht mehr so genannt werden dürfen und seitdem unter »Und dann gab es keines mehr« erscheinen? Der Struwwelpeter unter Rassismusverdacht steht, weil in ihm vom Mohrenkind die Rede ist und der Comic Tim und Struppi im Kongo kolonialistische Tendenzen bezichtigt wird, werden nun nicht mehr bloß Begriffe an die Wand gestellt, sondern Verhaltensweisen, die als politisch unkorrekt eingestuft werden. Politisch eher unkorrekt ist es dann, seinen christlichen Glauben zu bekennen und vor allem ihn öffentlich zu leben. Das Christentum steht für bürgerliches, etabliertes Verhalten, für den sprichwörtlich gewordenen Muff aus 1000 Jahren. Wer à jour sein will, up-to-date, modern, wissenschaftlich ausgerichtet, nüchtern und sachlich, braucht keine Religion. Und wenn doch, dann auf keinen Fall Kirche und deren Riten. Will man der zeitgenössischen Pressure Group angehören, so kann man nach mehrheitlicher Auffassung einfach kein Christ sein. Das Christentum darf man ablehnen, weil man sich selbst von ihm abgewandt hat, es für unwissenschaftlich hält oder weil der Papst die Pille verbietet oder weil Priester, Nonnen und Mönche zölibatär leben. Dagegen ist jede Kritik am Judentum, Islam, Buddhismus oder Hinduismus eher verboten, vor allem, weil dies schon fremdenfeindlich wäre. Die Aufgeschlossenheit gegenüber jeder anderen Religion als der christlichen ist normal oder richtig. Der Präses der Evangelischen Kirche vom Rheinland hat sich vor Jahren schon darüber beklagt, dass ein hoher Anteil der Protestanten, die aus der Kirche austreten, wegen Äußerungen des Papstes. Wenn der Papst irgendetwas gesagt hat, das Gefühl für eine Kirchenzugehörigkeit ist weg, das ist irgendwo in der Ferne ein wabbernder Nebel und wenn der Papst etwas sagt, tritt man glatt aus der evangelischen Kirche aus, wenn das der Martin gewusst hätte. In nicht-konfessionellen, meist kommunalen Kindergärten ist die Loslösung von den christlichen Traditionen weit vorangeschritten. Konfessionelles Brauchtum, also meist katholisches, ist gestrichen, um andere nicht auszuschließen, wie es heißt. Kreuze sind entfernt, einen gemeinsamen Nenner gibt es nur noch auf niedrigem Niveau. Bei manchem ist aus dem Nikolausfest schon das Weihnachtsmannfest geworden. Weihnachten ist Schenkfest, Ostern das Hasenfest. Zu Martini gibt es vielleicht noch ein Martinsfeuer und Lampions. Halloween wird mit Kürbislampen und Geisterspielen aufwendig gefeiert. Gebete sind gestrichen. Bei Tisch heißt es vielleicht noch piep, 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 wir haben uns alle lieb. Jeder, der was essen kann, nur nicht seinen Nebenmann. Guten Appetit. Das ist nicht erfunden, ich habe das selber in Kindergärten erlebt und gehört. Schon vor Jahren. Dies lässt sich noch steigern, wenn konfessionelle Kindergärten auf die Feier christlicher Feste verzichten, wie zum Beispiel der evangelische Kindergarten der Altstädter Nikolaikirche in Bielefeld. 2014 hat man aus dem Martinsfest ein Lichterfest gemacht. Es findet ein märchenhafter Laternen- und kein Martinsumzug, Zitat, statt, bei dem, so Pfarrer Armin Piepenbrink, Rademacher, die Martinsgeschichte nur im Grundgedanken eine Rolle spiele. Man sammle für ein Projekt in Guatemala. Begründung? Aus Rücksicht auf nichtchristliche Kinder. Und dann das Gutmensch-Argument? Man wolle sich mit der christlichen Tradition nicht überwerfen, noch mit ihnen in Konkurrenz treten. Eine vergleichbare Entwicklung fand 2014 in Bad Homburg statt, wo eine städtische Kita das Martinsfest aus Rücksicht auf Einwandererkinder in Sonne-, Mond- und Sternefest umbenannt hat. Während die Stadt versichert, die Namensgebung habe keinen religiösen Hintergrund, berichten betroffene Eltern Gegenteiliges. Einer Mutter wurde gesagt, ein Sonne-, Mond- und Sternefest sei heute politisch korrekter, so die Taunus-Zeitung. Der neue Name solle verhindern, dass Kinder und Eltern anderer Kulturkreise diskriminiert werden. Die Nordrhein-Westfälische Linkspartei hat sich 2013 gleichfalls gegen Martinsfeiern in Kindergärten ausgesprochen. Zur Begründung wird der hohe Anteil von islamischen Kindern angeführt. Der damalige Landesvorsitzende der Linkspartei, Rüdiger Sagel, forderte, die Kindergärten und Kindertagesstätten sollten nicht länger die Figur des heiligen Martin in den Mittelpunkt stellen. In vielen NRW-Kitas gibt es einen hohen Anteil von muslimischen Kindern, sagte er der Rheinischen Post. Zitat, ihnen sollte man die christliche Tradition nicht aufdrängen. Zitat Ende. Zwar sei die Botschaft des geteilten Mangels und der Hilfe für Arme überkonfessionell, er würde es aber vorziehen, wenn sich alle Kinder angesprochen fühlen könnten und kein Kulturkreis diskriminiert werde. Dazu brauche es keinen St. Martin, der dem Laternenumzug auf einem Pferd voranreite. Sagel riet zu einem Sonne-, Mond- und Sternefest. Dieser Vorgang fand sich in allen Medien wieder. Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Maizek, sagte der Welt, dass St. Martin ein katholischer Heiliger sei, stelle für Muslime keinen Grund dar, nicht beim Laternenumzug mitzumachen. Das Leben von St. Martin, Zitat, ist doch geradezu vorbildlich, auch für Muslime. Der Bildungsexperte der Rheinischen Evangelischen Kirche, Eberl, reagierte, Leicht verständliche Symbole seien erforderlich und hilfreich, um religiöse und gesellschaftliche Werte wie das Teilen mit Ärmeren in der Erziehung zu verankern. Er verwies auf die Bildungsgrundsätze Nordrhein-Westfalens, wonach Kinder unterschiedliche Formen von Glauben erfahren und Feste des eigenen und der anderen Kulturkreise erfahren sollen. Der kulturpolitische Sprecher der Landes-CDU NRW, Thomas Sternbeck, sprach in der Rheinischen Post von einer Schnapsidee. Ein solcher Vorstoß habe nichts mit politischer Korrektheit, sondern schlichtweg mit Kultur- und Geschichtsvergessenheit zu tun, sagte er. Die Piratenpartei erklärte eine Verbannung des Heiligen für übertrieben. Kindergärten sollten aber darauf achten, dass auch muslimische Feste stärker in die Betreuung integriert würden. Der religionspolitische Sprecher der linken Bundestagsfraktion, Rajo Sharma, wies den Vorstoß von Sagel zurück, das St. Martinsfest aus Rücksicht auf die Muslime in Deutschland in Sonne, Mond und Sternefest umzubenennen. Zitat: Mit dem Martinsfest drängt man niemandem etwas auf, sagte er dem Kölner Stadtanzeiger. Zitat: Die Kinder haben Spaß daran, den Umzug zu machen. Ich bin jahrelang Laterne gelaufen, selber als Kind und mit meinen Kindern. Ich habe mit dem christlichen Bezug kein Problem. Sharma ist Sohn eines indischen Vaters und einer deutschen Mutter. Auch Margot Käßmann, die frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, meldete sich zu Wort. Sie hält die Debatte um die Umbenennung des Martinsfestes für absurd. Zitat: Das erinnert mich an die DDR, wo Engel zu Jahresendzeitfiguren erklärt wurden, sagte sie den in Dortmund erscheinenden Ruhrnachrichten. Es sei falsche Rücksichtsnahme, wenn St. Martin zum Sonne, Mond und Sternefest werde. Muslime oder Nichtgläubige könnten St. Martin ohne weiteres mitfeiern. Der heilige Martin stehe nicht nur für das Christliche, sondern auch für Barmherzigkeit und Zuwendung zu Kindern. Die erste stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag, Dr. Sarah Wagenknecht, zog die Reißleine und ließ ihren nordrhein-westfälischen Kollegen im Regen stehen. Allerdings nicht ohne St. Martin parteipolitisch in den Dienst zu nehmen. Sie veröffentlichte am 6. November 2013 eine Pressemeldung mit dem folgenden Wortlaut, Zitat: Botschaft von St. Martin sollte für die Koalitionsverhandlungen gelten. Pressemitteilung von Sarah Wagenknecht vom 6.11.2013. St. Martin ist ein interkulturell angenommenes Fest, das alle Kinder anspricht. Die Linke will das Fest selbstverständlich nicht abschaffen. Im Gegenteil, die Botschaft St. Martins vom gerechten Teilen vertritt die Linke konsequent auch politisch, im Gegensatz zu anderen Parteien, erklärte Sarah Wagenknecht zur andauernden Debatte. Die stellvertretende Vorsitzende der Partei Die Linke und Düsseldorfer Bundestagsabgeordnete weiter: Die Koalitionsverhandlungen in Berlin lassen erkennen, dass Umverteilen nicht auf der Tagesordnung der Großen Koalition steht. Ohne die Vermögen von Reichen und die Banken anzutasten, lassen sich jedoch keine Verbesserungen für die Menschen in diesem Land erreichen. Es würde der Politik in diesem Lande guttun, wenn die Botschaft von St. Martin ernst genommen würde. Wunderschönes Beispiel dafür, wie man Rhetorik benutzen kann, um einen Spazierstock umzudrehen und zu einem Wanderstab zu machen. St. Martin, ein Linker, der anderen in die Tasche greift. Ein kurzer Auszug aus Stellungnahmen im Internet gibt einen Einblick in die Seelenlage der politisch Korrekten. Zitat: Christliche Gehirnwäsche überall. Zitat: Selbst wenn in einem Kindergarten die Kinder aus christlich gebundenen Familien in der Mehrheit sind, finde ich es höflicher, glaubensneutrale Begriffe zu verwenden. Ich sage, Zitat, lieber schöne Feiertage als frohe Ostern. Zitat: Wer an das Spaghetti-Monster, Jesus, Jahwe, Mohammed oder fliegende rosa Eichhörnchen glauben will, soll das tun. Ich bringe diesen Ideologien und der feierlichen Wichtigkeit, mit der sie ihren Fetischen huldigen, keinen Anerkennung nach. Das, was hier passiert und sich ausdrückt in diesen Debatten, die hier geführt werden, im Internet nachzulesen, mit großem Anteil der Bevölkerung, zeigen sehr deutlich, dass diese Diskussion absinkt auf eine Debatte zwischen richtig und falsch und zwischen erlaubt und nicht erlaubt und dazu führt, dass man seine Vorstellungen, die man von Kirche hat oder Negativmeinung hat, dann überträgt und benutzt, um auf eine solche Art und Weise dann zu agieren und auch andere Menschen zu beleidigen. Ein schönes Beispiel, das man hier noch einfügen kann, ist, dass dem BBC unterstellte Ändern einer Bezeichnung, die Sie gelegentlich auch schon geändert in Zeitungen sehen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, dass sich im Laufe der letzten Jahre in der einen oder anderen Zeitung bei dem einen oder anderen Autor die Bezeichnung vor und nach Christus als Zeitbezeichnung abgelöst hat durch andere. Es gibt im Englischen inzwischen die Formel BCE, Before Common Era, oder CE, Common Era, also nach Christi Geburt, so wie es in der DDR schon die Bezeichnung gab, vor der Zeitrechnung und nach der Zeitrechnung. Auch das ist etwas, was sich gegenwärtig bei uns wieder einbürgert. Die Behauptung, die BBC hätte das vorgeschrieben, scheint nicht zu stimmen, sondern die BBC hat ihren einzelnen Abteilungen empfohlen, zu überlegen, ob sie das tun soll. Und die Abteilung, die für Religion zuständig ist, hat sich entschlossen, diese alternativen Bezeichnungen zu nehmen, weil sie keine Religion beleidigen will. Frage ist, ob wir denn jetzt auch die Jahreszahlen abschaffen, die sich ja auch brechen von Christi Geburt. Man kann dann natürlich auch sagen von der Zeitenwende. Aber eigentlich wäre das ja auch falsch. Da müssten wir andere nehmen. Oder wenn wir dem Islam gegenüber höflich sind, dann nehmen wir mit dem Auftreten Mohammeds den Anfang einer neuen Jahreszählung oder wie auch immer. Die Frage ist, vergessen wir eigentlich, wo wir herkommen? Vergessen wir eigentlich unsere eigene Kultur? Spielt die keine Rolle mehr plötzlich? Ist das weg? Schmeißen wir das über den Haufen, weil andere Dinge kommen, die ich ja nicht verachte, wenn ich mich nicht nach ihnen benenne? Diese politische Korrektheit, die finden Sie zum Beispiel auch, ich habe das mal hier eingefügt, in Stadtvierteln. Mir ist ein Beispiel aufgefallen in der Stadt Düsseldorf. Die Oberbilker Schützen hatten an die Stadt den Antrag für einen Zuschuss in Höhe von 400 Euro für ein Bühnenbild gestellt und die Stadt hat das abgelehnt. Halte ich für korrekt, kann eine Stadt ablehnen, gar kein Problem. Interessant ist die Begründung. Die Begründung lautet, die Tradition der Schützen stehe für exzessiven Alkoholkonsum und die Gewaltverherrlichung durch Waffen. Migranten und Homosexuelle und alles, was nicht typisch deutsch ist, habe kaum Aussicht auf Integration. Frauen seien nur als Begleitung akzeptiert. Marschieren und Schießen seien allein dem männlichen Geschlecht vorbehalten. Der Oberbilker Bezirksbürgermeister Walter Schmidt, CDU, unterstützt die Linke. Ich kann mir nicht vorstellen, in einem Verein Mitglied zu werden, in dem meine Frau das nicht kann. Ich finde es eigentlich unglaublich, dass sich im Rheinland eine solche Mentalität entwickeln kann, wo die Schützentradition seit vielen Jahrhunderten zu Hause ist. Es gibt sicherlich auch noch ein paar vergleichbare Einrichtungen, wo entweder nur Frauen Mitglied sind oder nur Männer. Die katholische Frauengemeinschaft nimmt auch keine Männer auf. Müssten wir die auch revolutionieren. Interessant ist, dass solche Attacken wie diese inzwischen dazu geführt haben, dass der Deutsche Historische Schützenbund bereit ist, zu reformieren. Nämlich zu reformieren in der Hinsicht, dass man jetzt darüber redet, dass man Nichtchristen aufnimmt, Homosexuelle, alles kein Problem. Die können auch König werden mit ihrem Partner. Dann gibt es nicht eine Schützenkönigin, sondern einen Schützenkönig mit Partner. Kann man über alles diskutieren, aber unter dem Druck, dies hier zu machen, ist für mich eine Frage, ob man da auf dem richtigen Weg ist. Man kann auch die eigenen Traditionen dieser politischen Korrektheit wegen verleugnen. Zitat, reichen die Wurzeln tief, gedeihen die Zweige gut und so wird jedes Blatt einzigartig. Mit diesem schönen und stimmigen Satz bewirbt die Gemeinde Essenbach in Niederbayern ihren neu gegründeten Hort, der in kommunaler Trägerschaft steht. Das Zitat lässt sich begründen, denn der örtliche Josefi-Verein, der dem Umstand Ausdruck verleiht, dass es in diesem Ort viele Menschen gibt, die Josef oder Josefine heißen, hatte vorgeschlagen, den neuen Hort nach dem heiligen Josef zu benennen. Aber nur 8 der 24 Ratsmitglieder konnten sich im März 2015 für den Vorschlag erwarmen. Auch die Hortleitung lehnte diesen Namen ab, meldet die Süddeutsche Zeitung. Essenbachs zweiter Bürgermeister Josef Spierer wollte außerdem, Zitat, keinen Namen, der vielleicht die religiösen Gefühle anderer verletzt. In Zukunft soll die Einrichtung lediglich Kinderhort Essenbach heißen. Der Vorsitzende des Josefi-Vereins, Josef Pfriemer, der selbst Ratsmitglied ist, bezeichnete die Entscheidung als Kulturbruch. Zitat, nur dort, wo Tradition nicht mehr gelebt werde, sei sie schnell vergessen. So zitiert die Süddeutsche Herrn Pfriemer. In den sozialen Netzwerken ist eine heftige Debatte um die Entscheidung der Lokalpolitiker entbrannt. Der Gemeinderat hat doch einen Knall, schreibt ein Nutzer in der Facebook-Gruppe der Stadt Landshut. Wenn das wirklich stimmt, ist es an Blödheit nicht mehr zu überbieten, schreibt ein anderer. Der heilige Josef ist in der katholischen Tradition der Schutzpatron von Familien und Kindern. Wie kompliziert die politische Korrektheit sein kann, zeigt auch der sogenannte Zwarte Piet. Wir haben ja ein paar Nachbarn, die westlich von uns leben, kurz bevor das Wasser anfängt, die den Käse rollen und wo wir gerne schon mal hinfahren, nicht nur im Sommer, sondern auch sonst eine bestimmte Sorte, die einen ähnlichen Dickkopf hat wie ihre östlichen Brüder im Oldenburgischen und im Münsterländischen. Also ganz markante Leute, die harte Kanten haben. Bei unseren friesischen Vettern im Nordwesten zwischen Deutschland und der Nordsee kommt der dortigen Legende nach der heilige Bischof Nikolaus aus Spanien per Schiff in die Niederlande. Nikolaus und nicht der Weihnachtsmann, wie ein unerleuchteter Redakteur des Stern schrieb, kommt schon Mitte November, um allen Kindern Geschenke zu bringen. Begleitet wird er vom Schwarzen Piet, vom Schwarzen Peter, einer schwarz geschminkten Figur mit grellroten Lippen, goldenen Ohrringen und Afro-Perücke. Der Schwarze Piet hat sich inzwischen vervielfältigt, sodass nicht nur einer den Nikolaus begleitet, sondern deren viele, Schwarze Pieten. Seit einigen Jahren sehen Rassismuskritiker in dieser Figur ein abzulehnendes Erbe der kolonialen Vergangenheit der Niederlande. Eine Art Bimbo, wie man das früher einmal gesagt hat, ein zum Lakai dressiertes farbiges Kind. Nein, entgegnen die Piet-Freunde, schwarz ist er, weil er durch den Kamin kriechen muss, um den Kindern Geschenke zu bringen. Der Streit ist längst eskaliert, wird mit Fäusten untereinander und mit Anwälten vor Gerichten ausgetragen. Selbst eine UN-Kommission hat sich schon mit dem Fall befasst. In diesem Jahr musste der in Gouda anlandende Nikolaus und seine Pieten von Bodyguards geschützt werden. Es nützte bislang nichts, dass das niederländische Reichsmuseum den Beweis dafür führen konnte, dass der Zwarte Piet bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts als Knecht des Nikolaus bezeichnet wurde. Vielfarbige oder weiße Gesichter, in Gouda traten Pieten auch mit käsefarbenen Gesichtern auf und man weiß nicht, ob man dazu dem Marketing der Stadt Gouda gratulieren soll oder besser nicht, ändern für die Anti-Piet-Partei überhaupt nichts. Ihren Rassismusvorwurf belegen sie mit Fakten. Nikolaus sitzt auf einem Pferd, Piet geht zu Fuß und er allein muss die Geschenke tragen, während Nikolaus bloß repräsentiert. Nun findet dieses alljährliche Spektakel mit Langzeitwirkung in einer reformierten Gesellschaft statt, die sich durch die Reformation ihren geliebten Nikolaus und sein Brauchtum nicht hat nehmen lassen. Luther hat es sonst überall abschaffen können, in den Niederlanden nicht. Den Wandel des Nikolausbrauchtums nach dem Konzil von Trient haben die Niederländer noch übernommen. erschien der Nikolaus zuvor nie in eigener Person und hatte nur ungesehen seine Geschenke ins Haus gebracht, kam er nun persönlich in eigener Person. Die Reformvorschriften des Konzils befahlen jedem Bischof, jede seiner Pfarreien wenigstens im Abstand von 5 Jahren zu besuchen. Der Bischof sollte visitieren und spekulieren, also einen Besuch abstatten und vor Ort die Verhältnisse genau beobachten. Spekulare, Spectacle ist der englische Name für die Brille. Also das Spekulieren heißt genau hingucken, ursprünglich einmal. Und das soll eben der Nikolaus tun. Der Nikolaus fordert Rechenschaft und weist sich dann durch die liturgische Kleidung als Bischof aus. Mit der Zeit wurde diese Inszenierung erweitert im katholischen Bereich. Allein schon deshalb, um die Protestanten zu ärgern, die den Nikolaus abgeschafft hatten. Jetzt erst recht und richtig. Nikolaus führt nun ein goldenes Buch mit sich, in dem alle Taten der vor ihm stehenden Delinquenten eingetragen werden. Entlehnt ist dieses Requisit der geheimen Offenbarung des Johannes, wo von einem Buch des Lebens die Rede ist, über das gesagt wird, die Toten werden nach ihren Werken gerichtet, wie es in den Büchern aufgezeichnet war. Der Bischof handelt also in Vertretung des allwissenden Gottes. Das Erscheinungsbild des Bischofs entsprach nun der klassischen Ikonografie, die ihn stets mit einer Bibel auf dem Arm zeigt. Zu diesem katechetischen Spiel kam ein neuer Akzent. Der Heilige bekam einen Begleiter, der auf seinem Rücken einen Sack mit Geschenken trug. Er war angekettet und Nikolaus hielt die Kette in seinen Händen. Der Sack hat eine doppelte Bedeutung. Er ist nicht nur der Sack mit den Geschenken, er ist auch der Sack, in dem man gesteckt werden kann, um abtransportiert zu werden. Natürlich in die Hölle. Nicht früh genug kann man in dieser Welt lernen, dass der Teufel los ist. Der Nikolausbegleiter ist ein Teufelchen. Sein Name lautet deshalb auch Knecht Ruprecht. Brecht ist der alte Name für Teufel. Teuflisch sind auch die Aliasnamen des Ruprecht, Düvel, Bock oder Belzebub. Der Teufel liegt aber an der Kette, weil bei dieser Inszenierung gezeigt werden soll, dass das Böse und der Böse nicht machen können, was sie wollen. Das Böse wird eingesetzt, um das Gute durchzusetzen. Offensichtlich ist Knecht Ruprecht für die Niederländer zu spät in den Dienst des Nikolaus berufen worden. Die Reformation hat einen tiefen Keil zwischen Katholiken und Reformierten getrieben. Umgekehrt genauso. Das ist nicht ein Keil nur von einer Seite gewesen. Dennoch schien dieses Element die niederländischen Protestanten nicht losgelassen zu haben. So haben sie zwar kein Teufelchen ihrer Inszenierung zugefügt, sondern einen Diener, der durch Kamine Geschenke anliefert und deshalb schwarz gefärbt ist. Also, wenn Sie so wollen, ein Imitat. Wie weit diese Figur in entsprechenden Zeiten auch kolonialen Einflüssen ausgesetzt war, kann heute noch keiner sagen. Das müsste man beforschen. Sicherlich lässt sich aber sagen, dass der Zwarte Piet in der Tradition des Ruprecht steht, was in den Niederlanden aber niemand zur Kenntnis nehmen möchte. Ich habe das versucht, mal in die Diskussion einzubringen. Das wird sofort unter den Tisch geschoben. Es ist einfach viel schöner, sich gegenseitig die Argumente um die Ohren zu hauen und in das nächste Jahr fröhlich streitend weiterzuziehen. Was lehrt uns der Zwarte Piet? Weil der dunkelhäutige Piet nicht mehr als Teufel verstanden wird, kann man den Vorwurf des Rassismus gegen seinen Einsatz erheben. Aus der katechetischen Inszenierung, die Rechenschaft fordert und das Gute belohnt, wird eine Geschenkelieferung. Die Pieten sind ausschließlich noch Geschenkelieferanten. Beide Seiten, die Pro- und die Antipieten, kämpfen für eine Chimäre. Die Gutmenschen wollen das Gute gegen die anderen durchsetzen. Kein Gegenargument wird zugelassen. Die Antwort ist stets das tut nichts aus Nathan dem Weisen, dem allerdings doch der Satz folgt, der Jude wird verbrannt. Die Gefahr der Eskalation eines solchen Konflikts ist nie ausgeschlossen. PC und christliches Brauchtum. Vielleicht kann man unsere Phase, in der wir leben, als zweite Aufklärung bezeichnen. Hat die erste zur Säkularisation und zur Trennung von Staat und Kirche geführt, richtet sich die zweite Aufklärung auf ein anderes Ziel. Die Regeln der Demokratie werden nicht mehr allein im Staat angewandt, sie sollen jetzt überall gelten. Das heißt, was Wahrheit ist, bestimmt die Mehrheit. Eine absolute Wahrheit gibt es nicht mehr, denn die Auffassungen können sich wandeln. Die einzige Wirklichkeit ist die Immanenz und die einzige Methode, sich in ihr zu bewegen, ist der menschliche Intellekt. Transzendenz und Glauben gehören den Unbelehrbaren und Dummen. Die Political Correctness vertritt genau diese Ziele. Die Kirche als traditionelle Organisation der Christen erfüllt voll das Feindbild der PC. Sie ist reich, mächtig, korrupt und beutet die Dummen aus, meint man zu wissen. Die Folge ist, dass die Anzahl der Christen schrumpft. Es ist ein stiller Abgang von vielen, ihr Glaube verdampft. Sie beugen sich den PC-Argumenten und haben ihnen nichts entgegenzusetzen. Die Skandale der Kirche, Missbrauch, Thebats van Elst und seine Badewanne, und die ungelösten kirchlichen Probleme, die Rolle der Frau, Zölibat der Priester, Umgang mit Geschiedenen, Aufspaltung in orthodoxe Katholiken, Reformierte, tut ein Übriges. Eine gespaltene Kirche redet nie mit einer Zunge. Mit diesem Rückgang verbunden ist natürlich auch die Abnahme des christlichen Brauchtums, das vor allem von älteren Katholiken gepflegt wird. Je schneller die PC-Position sich durchsetzt, wonach Brauchtum vom Christentum entkernt und für alle Religionen und Konfessionen vertretbar sein muss, desto schneller wird es dieses Brauchtum nicht mehr geben. Es hat nur eine Chance, wenn auch eine nur geringe, nämlich wenn Christen das Brauchtum wieder als das ihrige entdecken und pflegen. Was man aber nicht kennt, kann man auch nicht pflegen. Schönes Beispiel: Ich wohne am Niederrhein in einem winzigen kleinen Dörfchen, da kennt jeder jeden. St. Martin findet immer am Glühweinstand statt. Das heißt, es wird beworben vom örtlichen Schützenverein, der bietet Glühwein und Würstchen an und die Kinder können dann in der Zwischenzeit mit Martin durch die Gegend ziehen. Und wenn sie Glück haben, einer der Mönche im Kloster Zeit hat, dann sagt er was, oft nicht sehr viel Passendes. Und die Kinder ziehen wieder zurück, bekommen ihre Tüte und können nach Hause gehen. Das Ganze ist ein Gehampel ohne Ordnung und ohne Sinn. Früher war das mal anders. Der alte Rektor der Grundschule, der hatte den Laden im Griff und da funktionierte das. Heute fühlt sich dafür keiner mehr zuständig und das Ganze verläuft sich. Und ich frage mich, wann Halloween Martin auch am Niederrhein abgelöst hat. Das ist so der Gang der Dinge. Christen und speziell Katholiken haben schon öfter Phasen erlebt, in denen sie dem Zeitgeist widerstehen mussten. Wir spüren zurzeit erst die Anfänge der angelaufenen neuen Entwicklung. Die Zahl der praktizierenden Christen wird immer geringer. Was sie glauben, ist anderen lächerlich und wird karikiert und manchmal mit Hohn und Spott übergossen. Ich erinnere an Popstars, die sich bei Auftritten kreuzigen lassen. Was anfanghaft entsteht, ist ein neues Klima, in dem das Christentum ausgegrenzt wird, wo Christen zu Exoten werden, wo das schlangenförmige Angepasstsein für manche Menschen die bessere Alternative ist. Warum Probleme auf sich laden, wenn man sie vermeiden kann? Ich bin kein zweiter Savonarola und ich will auch keine Apokalypse aufzeigen. Aber wer die laufende Entwicklung verharmlost, wer sich an die Wand drängen lässt, oder sich gar auf die kleinsten gemeinsamen Menge mit anderen einlässt, unterschätzt den Druck, der sich in unserer Gesellschaft aufbauen kann. Angesichts eines solchen Befundes gibt es nur eine einzige Lösung. Die Katholiken und die Christen müssen sich auf ihren Glauben besinnen und ihn wieder leben. Und zwar in der Gesellschaft glaubhaft vorleben und verteidigen. Wer sich dabei ausschließt, hat bereits aufgegeben. Was sich klar und vielleicht auch hart ausdrücke, könnten andere verbindlicher aufzeigen. Deshalb, ich zeige Ihnen gleich ein paar Cartoons von Thomas Plassmann, der das versucht, mit einem Lächeln überzubringen. Und abschließend will ich Ihnen zeigen, wie weit diese Einstellung in der Wirklichkeit schon fortgeschritten ist. Ich habe Ihnen eine Pressemeldung der Aachener Polizei mitgebracht. Aber zunächst noch das, was ich Ihnen hier vorenthalten hatte. Das hier ist der Herr der Linken, der es abschaffen wollte, das Martinsfest. Das ist die Frau Vorsitzende die darauf besteht, dass es doch weiter kann. Das war ein Vorschlag gewesen in Österreich von Satirikern, die vorgeschlagen hatten, alle Kreuze von den Bergen zu entfernen und durch den Halbmond zu ersetzen. Was als Karikatur, also als Satire gemeint war, darauf sind alle voll eingestiegen. Interessant in Österreich die Diskussion, wer plötzlich für den Mond auf den Bergen war. Spannend, wie wenig Rückgrat manche Menschen haben und offensichtlich doch damit leben können. Da ist noch ein Hinweis auf die Zeitrechnung. Das sind die Oberbilker Schützen, die dieses Dilemma mit ihrem Bürgermeister erlebten. Das ist ein Beispiel für die Diskussion in den Niederlanden, wo man also mit Schildern umherzieht, die man sich gelegentlich dann auch um die Ohren haut, damit sich die Argumente besser festsetzen. Dass der Nikolaus, die schwarzen Pieten, rechts in Gaudafarben, dann die Proteste dagegen, der schwarze Piet ist gegen Rassismus, alles das, was darauf hinweist, was dann angeblich doch rassistisch ist an diesem Piet. Ich glaube, man muss darauf hinweisen, etwas, was wir vergessen haben. Brauchtum ist eigentlich Liturgie im Alltag, und zwar übersetzt in den Alltag. Was in der Kirche Liturgie ist, ist draußen Brauchtum. Am Beispiel des Martin ganz einfach zu erklären. Das Martinsbrauchtum entsteht am Vorabend von Martin, wie alles Brauchtum am Vorabend der Feste festzumachen ist, dadurch, dass in der Kirche eine Lichterprozession stattfand. Und die Priester predigten den Gläubigen, so müsst ihr sein, Licht in der Dunkelheit. Geht raus, seid Licht in der Dunkelheit. Und was machen die Leute? Feuer, draußen, Licht an. Das Martinsfeuer entsteht. Und das Martinsfeuer ist bis zur Aufklärung hin das Symbol des Martinsfestes. Der Martinszug, die gespielte Mantelteilung und das offizielle Krippchen entsteht erst nach 1836. Alles neu. Interessanterweise abgeguckt vom Karneval. So wie in Köln der Rosenmontagszug entsteht, um dieses Chaos-Karneval in eine Ordnung hineinzubringen, sagt man sich schlitzäugig, ha, das können wir mit Martin auch. Und macht dann einen Martinzug. So entsteht der, was wir heute haben. Und dieser Martinzug, der übersetzt das Licht in der Dunkelheit dadurch, dass man mit Laternen durch diese Dunkelheit sieht und eben die Dunkelheit beleuchtet und versucht, die Botschaft des Teilens überzubringen. Und man praktiziert es, indem man die Christen daran erinnert, dass ein anständiger Christ nicht alleine feiert, sondern immer bei offener Tür. Zumindest muss er die Tür offen machen, wenn einer klopft. Denn das Heischen, wie das offiziell heißt, wir haben die Begriffe im Dialekt, Gripschen, Schnörzen, Betteln. Heischen ist das Recht der Kinder und der Armen, bei christlichen Festen an die Tür zu klopfen und zu sagen, nu, und was ist mit uns? Wir wollen auch feiern, wir haben nichts. Gibt uns was. Und so wird es zum gemeinsamen Fest. Wo das vergessen wird, wo das verloren wird, das ist dann macht die nur noch das Abmelken von Leuten, die aus irgendwelchen Gründen was abgeben. Sollen, müssen. Ich glaube, wir müssen wieder anfangen, uns auf den Glauben zu besinnen und ihn zu leben in dieser Gesellschaft. Wenn wir das nicht tun, dürfen wir uns nicht wundern, dass keiner mehr Glauben kennt und keiner ihn mehr versteht. Man muss schon seine Position vortragen. Und die Argumente, man dürfe nicht von einem Standpunkt her erziehen, sind falsch. Man kann nur von einem Standpunkt her erziehen. Das können Sie jeden anständigen Lehrer fragen. Denn ich kann nicht die Standpunktlosigkeit zum Standpunkt machen und von daher erziehen. Das geht nicht. Ich kann meinen Standpunkt vertreten und jemanden befähigen zu sagen, ich habe Argumente, deinem Standpunkt nicht zu folgen, sondern ich habe einen eigenen neuen. Klasse Erfolg der Erziehung. Freut mich vielleicht nicht so sehr, aber es ist genau der richtige Weg. Standpunktlosigkeit ist eben keiner. Ich will Ihnen das von Herrn Plassmann zeigen, der kann das so prima. Im nächsten Jahr werden wir eine Ausstellung hier in Köln haben, die Karikaturen von ihm zeigt. Wie sich das wohl anfühlt, zu einer bedrohten Art zu gehören, fragt die eine, als sie den Schmetterling hier sieht. Und ihr Partner sagt, frag Herbert, der ist regelmäßiger Kirchgänger. Auch eine bedrohte Art. Oder Christ? Ach, wie interessant. Und was macht man denn da so? Oder, na und was macht ihr so zum bunte Eierfest? 43% der Deutschen wissen nicht mehr, was Ostern oder was Pfingsten gefeiert wird. 43% der durchschnittlichen Deutschen, das heißt, gut 2/3 davon sind evangelisch oder katholisch. Was wird noch im Religionsunterricht vermittelt? Oder was bleibt noch hängen? Lohnt sich das überhaupt noch? Oder Glaube, wenn 30 alte Leute in der Kirche öde Lieder singen und fast einschlafen? Sonst noch jemand einen besseren Vorschlag? Also eine Definition, was ist Kirche? Alte Leute singen öde Lieder. Der Gipfel des Ganzen, das ist das, was mir vor ein paar Wochen in die Finger fiel. Das war eine Pressemeldung, die die Aachener Polizei veröffentlicht hat. Können Sie im Internet noch nachlesen. Ich zitiere, es ist wortwörtlich berichtet worden. Die Polizei meldet sich, Polizeinotruf. Die Anruferin, guten Tag, mein Name ist, ich möchte einen Hinweis geben auf eine größere Gruppe Menschen, die mit einem Mikrofon gerade die Straße hochgehen. Einer von denen hat einen biblischen Spruch aufgesagt und die Menschen haben diesen Spruch wiederholt. Es war ziemlich gruselig. Polizei, welchen Spruch denn? Anruferin, einen biblischen Spruch, so, dass sie sich von der Welt verabschieden. Irgendwas von der Hirte und so. Polizei, wie viele Personen waren das denn? Anruferin, das konnte ich leider nicht sehen. Mein Mann hat geguckt, warten Sie mal. Der Ehemann, jetzt im Hintergrund, ruft in den Hörer, 20 Leute. Anruferin, 20 Leute, sagt er. Polizei, die laufen durch den Ort. Anruferin, im Moment haben die noch nichts gemacht, aber es macht einfach einen komischen Eindruck, falls mal irgendwas passieren sollte. Polizei, was haben die Leute denn genau gesagt? Anruferin, auf jeden Fall diesen Spruch von dem Herrn, mein Hirte. Ich kenne das ja nicht, das könnte ja was von einer Kirche sein. Ehemann im Hintergrund, Heilige Maria, Mutter Gottes. Anruferin dazwischen, was man da schon mal hört und die Frucht deines Leibes, den Spruch, den man da immer sagt, ich bin ja nicht von der Kirche. Polizei, das ist wahrscheinlich eine Prozession, die da durch den Ort geht. Anruferin, eine was? Polizei, eine Prozession, also nichts, wovor Sie Angst haben müssen. Anruferin, also, dass die hier eine Wanderung machen und dabei diese Sprüche machen? Polizei, ja, das ist ein feierlicher kirchlicher Umzug. Das nennt man hier Prozession. Anruferin, ach so, das kenne ich nicht. Ich dachte, weil die so Sprüche machen. Polizei, ja genau, das ist eine Prozession. Es folgten noch ein paar nette kleine Erläuterungen des Beamten, die der Anruferin das kirchliche Brauchtum näher brachten. Anruferin, okay, danke, tschüss. Polizei, gerne. Nicht nur die Geschichte ist interessant, sondern dass man eine solche Geschichte auch heute veröffentlichen kann und muss, um zu zeigen, was sich da eigentlich abspielt. Das Wissen um diese Dinge ist an vielen Stellen völlig weg. Ich habe vor ein paar Jahren hier im heiligen Köln, als ich meinen alten Posten hier im Generalvikariat hatte, immer die Freude gehabt, an dem Empfang des Erzbischofs für das Dreigestirn dabei zu sein. Das sind ja meistens etwas rustikalere Gestalten mit einer hippen Fröhlichkeit ausgestattet, die manchmal schon überbordet. Und das war wieder so ein Jahr, wo nach ihrer Auffassung der Kalender nicht stimmte. Die Karnevalszeit war ihnen viel zu kurz. Und dann kam die Frage, ob der Kardinal nicht selber oder der Kardinal dann den Papst bitten könnte, den Kalender zu ändern, um dann die Fastnachtszeit etwas länger zu machen. Also das Bewusstsein dafür, dass das Fasten die Fastnacht macht und nicht die Fastnacht die Fastenzeit, völlig weg, nicht zu Hause. Rückfrage, waren Sie mal irgendwie kirchlich engagiert? Na klar, ich war Messdiener, katholischen Jugendarbeit und so. Entschuldigung, haben Sie da sowas nicht mal gehört, dass da so von Ostern ausgehend dann die Fastenzeit gebildet wird und die Zeit davor dann halt eben die Fastnacht ist und dass das jedes Jahr sich ändert, weil das wechselnde Termine sind. Nee, das ist mir egal. Da habe ich nichts mit zu tun. Was mich interessiert ist, dass die Fastnachtzeit länger wird. Das ist das Einzige. Punkt aus. Argumentieren Sie da mal. Da fällt einem nichts mehr ein. Und so geht es an manchen Stellen heute in den Diskussionen mit Interessierten und Beteiligten, die noch darüber reden. Es gibt eine ganze Menge, die sind stumm und die bleiben stumm und die gehen stocksteif ihren Weg, ohne irgendeine Bindung einzugehen. Ich habe genug geredet, Sie dürfen sich wehren. Wir können gerne noch in eine Diskussion einsteigen.